Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den für den ersten Sonntag im Advent vorgesehenen Predigtabschnitt finden wir im Buch der Offenbarung. Ich lese die gesamte Thronsaalvision in Kapitel 4 und 5 vollständig. Staunen Sie über einen Blick in den offenen Himmel. Hört den himmlischen Lobpreis, in den wir auch während der Predigt einige Mal selbst mit einstimmen werden. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Da sind die 7 Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, ist das nicht eine wundervolle Offenbarung? Ein zugegebenermaßen nicht leichter Abschnitt, aber Worte voller Staunen, Vertrauen und Anbetung. In drei Abschnitten bedenken wir heute diese herrliche Thronsaalvision. Der erste Abschnitt heißt die Verheißung an die Gemeinde Jesu. Liebe Gemeinde, der Jünger und der Apostel Johannes empfängt auf der Insel Patmos die Offenbarung Gottes durch Jesus Christus, der seinen Engel zu ihm sandte. Und dieser Johannes hat alles haargenau aufgeschrieben, was am Tag des Herrn geschehen wird. Mit dem Tag des Herrn ist nicht ein bestimmter einzelner Tag gemeint, sondern die sichtbare Wiederkunft Christi auf Erden mit den dann kommenden endzeitlichen Geschehnissen. Auffällig dabei ist, dass bei all den vielfältigen Dingen, die hier in der Offenbarung geschildert werden, die Entrückung der Gemeinde Jesu, von der wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, überhaupt keine Erwähnung findet. Der Apostel Paulus schildert sie ausführlich in seinem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, in 1. Korinther 15. Hat sich dieser Paulus etwa geirrt? Oder hatte Gott vergessen, dem Johannes auf Patmos dies zu offenbaren? Nein, liebe Gemeinde, der Grund dafür scheint vielmehr darin zu liegen, dass das Buch der Offenbarung nicht in erster Linie an die Christen geschrieben ist, sondern an das ersterwählte Volk Israel. In den letzten Jahrhunderten hatten viele Ausleger immer wieder gemeint, weil die Menge der Juden Jesus als Messias nicht anerkannt haben, sondern abgelehnt haben, wäre nun quasi anschließend die Kirche als Ersatz für das Volk Israel an deren Stelle getreten. Und so übertrugen viele Ausleger die biblischen Verheißungen an Israel auf die Kirche. Dadurch haben sie aber den besonderen Segen und Auftrag an Israel verkannt und auch der Gemeinde Jesu Christi die biblische Wahrheit verdunkelt. Wie das Volk Israel zurzeit immer noch eine Christusblindheit hat, so steht die christliche Kirche immer wieder in der Gefahr, eine Israelblindheit zu haben. Vom Bunde Gottes mit Abraham und am Berg Sinai her sollte uns aber stets und immer gewiss sein, dass Israel eine Erwählung zum Heil für die Völker und Nationen auf Erden hat, welche einmal dann auf der neuen Erde und im neuen Jerusalem vollkommen in Erfüllung gehen wird. Die Gemeinde Jesu hingegen, der Leib Christi, hat eine himmlische Erwählung. So schreibt denn auch der Apostel Paulus in Philipper 3, Vers 20. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Und das, liebe Gemeinde, wird geschehen mit der Entrückung. Alle Toten, die zu Jesus Christus gehören, werden auferstehen aus ihren Gräbern und mit allen Lebendigen, die zu Christus gehören, gemeinsam in den Himmel aufgenommen werden. Wir, die wir zur Gemeinde Christi gehören, wir gehen zwar am Ende der Zeit mit hinein in die endgeschichtliche Zeit, wir gehen mit hinein in die letzte Jahrwoche, wie sie beschrieben wird, das sind die letzten 7 Jahre. Und wir werden gemeinsam als Gemeinde Jesu mit dem Volk Israel schlimmste Nöte ertragen müssen und erleben. Wir erleben das Auftreten dann des Antichristus auf der großen Weltbühne. Dieser falsche Christus, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und vorgeben, selbst Gott zu sein. Aber bevor dann die hier in dem Buch der Offenbarung geschilderten Plagen und die Gerichtsakte Gottes über diese Welt gehen werden, bevor dies dann geschehen wird, liebe Gemeinde, bevor dann auch der falsche Christus und die Menschen, die Christus ablehnen, und der Satan gerichtet werden, bevor das dann alles zu Ende kommt, wird zuvor unsere Entrückung geschehen. Durch Taufe und Glaube, da gehören wir zu Christus und wir sind versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Und das bedeutet, dass über unsere Zukunft als Christen schon längst die Entscheidung gefallen ist. So wird es beschrieben in den Evangelien, in der Apostelgeschichte und in den neutestamentlichen Briefen. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5: Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Ist das nicht wunderbar? Wir haben als Christen eine himmlische Berufung. Und das Volk Gottes, das ersterwählte, geliebte Volk Israel, es hat eine irdische Berufung. Ich folge hierin in der Auslegung von Pastor Kochlovius, der das in seinem Buch zur Offenbarung folgendermaßen zusammenfasst. Die christlichen Gemeinden sind zwar die Erstempfänger des Buches der Offenbarung, aber die Prophetie dieses Buches zielt auf Menschen aus dem Volk Israel, die in der endgeschichtlichen Zeit leben werden und dann die Ermahnung und den Trost dieser Botschaft dringend brauchen. Die christliche Kirche, liebe Gemeinde, ist also von Gott als Hüterin für diese Offenbarung eingesetzt, dass dann in der letzten Endzeit für das Volk Israel dieses Buch zur Orientierung und zum Trost, zur Richtschnur werden darf. Liebe Glaubensgeschwister, als Kinder Gottes haben wir also ein Bürgerrecht im Himmel. Und als solche feiern wir jetzt wieder die Adventszeit. Und Advent ist immer eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit der Buße. Wir erinnern uns in dieser Zeit im Besonderen an die erste Ankunft unseres Herrn und Heilandes hier auf Erden, damals im Stall zu Bethlehem. Und wir bereiten uns zugleich auf die zweite sichtbare Ankunft unseres Herrn vor, die geschehen wird. Wir müssen uns dabei immer wieder neu bewusst werden, warum Gott eigentlich Mensch geworden ist, welche Verheißungen er auch mit seiner zweiten Wiederkunft auf Erden am Ende erfüllen wird und was es auch heißt, heute, jetzt, im Hier und Jetzt als Kind Gottes nun auch zu leben. Auch wenn es jetzt dieses Beispiel, das ich Ihnen nenne, etwas klischeehaft klingen mag. Ein kinderloses Ehepaar aus Deutschland nimmt ein verwahrlostes, verstoßenes Kind aus den indischen Slums bei sich auf, so als wäre dieses Kind ihr eigenes. Nun hat dieses Kind ein Dach über dem Kopf, es hat genug zu essen, es hat schöne Kleider und vor allem, es hat liebevolle Zuwendung seiner neuen Eltern. Meint ihr wirklich, dieses Kind würde nun wieder anfangen, als Schmuddelkind zu leben? Und genau so soll es auch bei euch sein. Christus hat dich zum Kind Gottes gemacht. Mit seinem Blut hat er dich reingewaschen von all deiner Sünde, von deinem Tod und der Macht der Finsternis. Von all dem hat er dich befreit. Und du hast ein neues Leben geschenkt bekommen. Ein weißes, herrliches, reines Kleid hat Gott dir angezogen. Mit seinem Geist und mit seiner Liebe erfüllt er dich. Willst du nun wieder anfangen und zurückfallen in deinen alten Zustand? Wieder anfangen, als Kind dieser Welt zu leben? Macht euch immer wieder klar, was Jesus auch für dich persönlich getan hat. Als der Sohn Gottes sich selbst entäußerte und den Himmel verließ, da ist er Mensch geworden und hat selbst Knechtsgestalt angenommen. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. An diesem Kreuz von Golgatha hat er die Schuld aller Welt auf sich genommen. Auch für deine Schuld hat er sich als Opfer hingegeben, damit du durch Taufe und Glaube ein Kind Gottes wirst. Aus Liebe zu dir hat sich Gott das so viel kosten lassen, dass er seinen eigenen geliebten Sohn dieser Welt preisgegeben hat. Willst du wirklich wieder anfangen, als Kind dieser Welt zu leben? Also der Welt, die Christus, den Gottessohn, ans Kreuz geschlagen hat? Der Apostel Petrus ermahnt uns deshalb, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das, was der Apostel hier schreibt, liebe Gemeinde, ist keine Drohung. Das ist auch kein neues Gesetz, das für die Kinder Gottes aufgerichtet wird, sondern das ist die liebevolle und ernste Ermahnung unseres Heilandes, unseres Gottes, weil er uns in einer reinen Beziehung bei sich haben will, weil er uns von Herzen liebt und haben will, dass all das Gute, das Heil und der Frieden in unserem Leben wirkt, weil er haben will, dass wir als Kinder Gottes leben, die ein Bürgerrecht im Himmel haben und eben nicht auf dieser Welt. Und das bedeutet nun eben Advent, dass wir immer wieder umkehren zu diesem Heiland, dass wir Buße tun über das, was schiefläuft in unserem Leben und vor allem, dass wir mit einer großen Freude leben in dieser Zeit und in unserem Leben, weil wir wissen, über unsere Zukunft ist entschieden und unser Heiland ist nahe. Und so dürfen wir als Gemeinde Jesu adventlich leben, weil uns das alles bereits vollgültig zugesagt ist. Und wenn jetzt in dir noch irgendwelche Zweifel daran nagen, du noch nicht ganz bei 100% bist bei dieser Überzeugung, dann sei dir gesagt, dass Gott dafür sogar ein Pfand uns gegeben hat. Epheser 1. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, damit wir sein Eigentum würden im Lobe seiner Herrlichkeit. Das, liebe Gemeinde, ist Advent, das ist der Grund, Weihnachten zu feiern. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Freut euch, der Herr ist nahe. Ich komme zum zweiten Punkt, Verheißung an Israel. Liebe Gemeinde, auch wenn dieses Buch der Offenbarung, wie ich es dargestellt habe, nicht in erster Linie an uns Christen gerichtet ist, so können wir dennoch daraus und auch aus der Thronsaalvision ganz viel für uns lernen. Und vor allem kann uns es überhaupt nicht gleichgültig sein, was mit dem Volke Israel geschieht, denn Israel ist immer der ältere Bruder der Kirche. Der Jude und der Apostel Paulus beschreibt das Zueinander von Kirche und Israel ganz ausführlich in seinem Römerbrief in den langen, schönen Kapiteln 9 bis 11. Es gehört, liebe Gemeinde, zur Wesensart von Kirche, solidarisch mit Israel zu sein. Wer als Christ lebt, der lebt ja aus der Liebe des Christus heraus. Und Christus selbst von seinen irdischen Eltern her kommt aus dem Stamme Juda. Wer Christus liebt, der trägt also in seiner Wesensart in sich eine tiefe Liebe zu Israel. Und als die Nazis im Dritten Reich Gott verachtet haben und die Juden vernichtet, da hat Dietrich Bonhoeffer den Satz geprägt: Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. In dieser Solidarität und in dieser Liebe zu Israel wollen wir jetzt in diesem Abschnitt, in diese Thronsaalvision mit hineingehen, hineinhören und immer wieder unsere Stimmen zum Lobe Gottes anstimmen. Johannes schaut in einer großartigen Vision hinein in den wundervollen Thronsaal Gottes. Er schaut hinein in die kommende Zeitphase, wenn all die endzeitlichen Geschehnisse in Gang gesetzt werden. Und er sieht auf dem Thron Gott selbst sitzen. Daneben stehen 24 Throne, auf denen 24 Älteste sitzen. Das sind keine Menschen, sondern besondere Engelswesen. Allerdings, was er hier sieht, ist keine friedliche Szene. Johannes schaut hier Blitze, Stimmen, Donner, brennende Fackeln. Das sind immer wieder die Gerichtsakte, die Gerichtssymbole Gottes. Und um den Thron herum sieht er vier himmlische Lebewesen. Diese Lebewesen repräsentieren die gesamte geschaffene Kreatur vor Gott, wovon unsere Kreatur hier auf Erden ein Abbild ist. Und diese Kreatur hier auf Erden, sie seufzt noch immer und sehnt sich nach Erlösung aus ihrer Vergänglichkeit heraus. Drei dieser Lebewesen tragen ein tierisches Gesicht, eines ein menschliches. Der Mensch, er gehört zur Schöpfung Gottes und hat zugleich in ihr einen wunderbaren, hervorragenden, einzigartigen Platz, weil der Mensch Anteil bekommen hat an der Herrlichkeit und der Ebenbildlichkeit Gottes. Nur deshalb ist er die Krone der Schöpfung. Und gemeinsam sprechen diese vier Wesen in diesem lichtdurchfluteten Thronsaal: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Und dann sieht und hört Johannes die 24 Ältesten, wie sie niederfielen vor dem, der auf dem Thron saß Und sie beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie sprechen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. So groß ist der Herr. Und danach sieht der Apostel Johannes die rechte Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Die Allmacht und der Sieg Gottes werden deutlich. In seiner Hand ist eine Schriftrolle mit 7 Siegeln und ein starker Engel. Es deutet alles auf den Erzengel Michael hin. Dieser Engel ruft mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und die Siegel zu brechen? Das Öffnen der 7 Siegel, liebe Gemeinde, das sind 7 göttliche Strafmaßnahmen in der endgeschichtlichen Zeit. Und wer dieses Buch öffnet, der ist eingesetzt zum König über alle Könige und Richter über Lebende und Tote. Dies alles kann nur derjenige verstehen, der Daniel 7 und 12 kennt. Dort wird genau der gleiche Vorgang beschrieben. Der Prophet Daniel sieht, wie Gott die Macht, Ehre und Herrschaft dem Menschensohn überträgt. Und der Menschensohn, das ist ein Hoheitstitel, der Messias-Titel. Dieser errettet das Volk Israel, alle diejenigen, die sich nicht dem falschen Christus beugen und die im Buch des Lebens eingetragen sind. Menschen werden von den Toten auferstehen am Ende der Zeit, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Verdammnis. Und das neue Israel wird dann erleuchtet sein von Christus selbst, dem Licht dieser Welt. Und in Offenbarung 5,4 heißt es: Einer der himmlischen Priesterältesten ruft Johannes zu: Siehe, schau auf, sieh doch hin. Schau auf den Löwen aus Juda, schau auf den Spross Davids. Und was sieht der Apostel Johannes? Er sieht das Geschlachtete, tödlich Verwundete und wieder lebendig gewordene Lamm, das jetzt voller Kraft und voller Leben ist. Dieses Lamm steht am hochheiligen Gerichtsthron Gottes. Seine 7 Hörner und die 7 Augen stehen für die Vollständigkeit des geschehenden göttlichen Gerichts in der Endzeit. Dann, wenn all die christusfeindlichen und israelfeindlichen Völkerheere vernichtet werden, wenn der falsche Christus, der falsche Prophet, die ungläubigen Götzendiener und zuletzt Satan selbst in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Nun sieht Johannes, wie das Lamm das Buch nimmt aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Mit dieser 7-fach versiegelten Schriftrolle übernimmt Jesus Christus die richterliche Hoheit und die ewige Herrschaft über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Er ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Und durch diese Gerichtsakte bringt Christus nun alles dem letzten großen Ziel Gottes entgegen, dem neuen Himmel, der neuen Erde und dem neuen Jerusalem. Und Christus selbst wird unumschränkt Herr sein über diese neue Schöpfung. Es folgt darauf eine große Huldigungszeremonie. Die 4 himmlischen Lebewesen und die 24 Ältesten fallen erneut vor diesem Lamme nieder. Und jeder dieser Ältesten hat in der einen Hand eine Harfe, in der anderen eine goldene Schale mit Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen, der Überwinder, und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehr und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese vier Gestalten sprachen Amen. Der dritte und letzte Predigtabschnitt heißt Wachsam bleiben. Advent, adventlich leben. Adventlich leben bedeutet, der sichtbaren Wiederkunft Christi auf Erden gewiss zu sein. Adventlich leben bedeutet, die Ankunft des Christus in deinem Leben zu feiern und zu leben. Adventlich leben bedeutet, immer wieder Buße zu tun und sein Licht leuchten zu lassen. Adventlich leben bedeutet, mitten in Familie, Schule, Beruf und Freizeit den Auftrag unseres Herrn zu befolgen und ihm nachzufolgen. Adventlich leben bedeutet, auch die Zeichen der Zeit immer wieder am Wort Gottes zu prüfen und zu verstehen, aber nicht im Berechnen von Jahreszahlen oder bestimmten Daten. Ein solches Rechnen hat der Gemeinde Jesu in der Vergangenheit schon viel Schaden angerichtet. Jesus sagt, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. In der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2 und in der Offenbarung und an vielen anderen Stellen, liebe Gemeinde, finden wir aber viele Hinweise, was vor und in der letzten Zeit geschehen wird. Und diese Hinweise brauchen wir, damit wir wachsam bleiben können. Was wird geschehen? Ein großer Glaubensabfall wird geschehen. Viele werden verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner. Die Rückkehr des Volkes Israel ins verheißene Land muss zuvor geschehen. Das ganze Volk Israel, also aus allen Stämmen, wird wiederhergestellt werden. Und wir haben es seit 2000 Jahren zum ersten Mal wieder, dass die Juden in Israel seit 1948 einen eigenen Staat haben und von allen Ecken und Enden der Erde in ihr Land einströmen. Kriege, Hungersnöte und Erdbeben werden zunehmen in endgeschichtlicher Zeit. Und das Evangelium vom Reich Gottes wird der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker gepredigt sein. Wenn man die Entwicklung aufmerksam verfolgt, so wissen wir von vielen Missionsgesellschaften und Bibelübersetzern, dass in den nächsten Jahren genau dieses Ziel erreicht werden kann. Und es wird Tendenzen, so sagt es die Schrift, zu einer Einheitsweltregierung geben, welche die globalen Medien, Kauf- und Wirtschaftsstrukturen in ihrer Macht haben wird. Und der Antichristus wird zuletzt offenbar werden. Dieser Antichristus wird sich in den Tempel Gottes setzen und vorgeben, er sei Gott. Zuvor muss noch Satan, der letzte Zugang zum Bereich des Himmels, genommen werden und er wird vom Erzengel Michael gewaltsam vom Himmel auf die Erde gestoßen werden. Und durch das Wirken Satans wird dann dieser Antichristus auf diesem Thron mit großer Kraft lügenhafte Zeichen und Wunder vollbringen und wird viele Menschen verführen. Das alles ist uns mitgegeben, um wachsam zu sein. Das alles soll uns nicht schrecken als Kinder Gottes, liebe Gemeinde, sondern uns wache Augen und einen klaren Verstand geben. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Wenn aber dieses alles anfängt zu geschehen, dann steht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Diese Entwicklungen, die ich gerade geschildert habe, sie deuten also das nahende Geschehen an. Der Tag des Herrn und die endzeitlichen Geschehnisse auf der alten Erde, sie sind im Kommen. Und der sichtbare, wiederkommende Christus, Er wird dann die Seinen in den Himmel entrücken, er wird Gericht halten, er wird Satan und sein Reich der Finsternis dann endgültig besiegen und er wird dieses Herrlichkeitsreich Gottes vollenden mit diesem neuen Himmel, der neuen Erde und dem neuen Jerusalem. Weil das so ist, liebe Gemeinde, lasst uns dieses Buch der Offenbarung treu hüten, treu aufbewahren für Israel, damit sie dann Christus, den hellen Morgenstern, erkennen und annehmen, der mit den letzten Worten der Heiligen Schrift dies alles selbst bestätigt. Christus spricht: Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.